Wir wissen auch, dass die Lebensmittelpreise immer wieder dafür verantwortlich gewesen sind und noch immer sind, dass die Inflation hoch ist.
Österreich liegt da im oberen Drittel.
Heute melde ich mich kurz vorweg mit einer Bitte und einem Erratum. Ö3 lädt gerade wieder dazu ein, euren Lieblingspodcast zu nominieren. Wer es weiterschafft, der wird dann von einer Jury bewertet. Wenn euch essentiell was auf den Teller kommt gefällt, dann danke ich euch jetzt schon sehr, wenn ihr den Podcast bei Ö3 nominiert. Link gibt zum Insta-Account von essentiell. Und nun zum Erratum. Ungefähr Minute 22 muss es natürlich Unimarkt und nicht Zielpunkt heißen. Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen bei Essentiell, was auf den Teller kommt. Ich bin heute zu Gast bei Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Ja, sehr gerne und danke für die Einladung.
Danke, dass das also kurzfristig geklappt hat. Ich habe Sie ein bisschen überfallen, aber Sie haben sofort zugesagt. Mir geht es heute um ein aktuelles Thema und das fällt auch in Ihr Ressort, deswegen bin ich da. Ich habe im November letzten Jahres schon einen ersten Faktencheck für Essentiell gemacht zum Thema damals noch eine Idee, ob man denn die Mehrwertsteuer für Lebensmittel senken könnte. Damals hat Finanzminister Matterbauer gesagt, als Antwort auf diese Idee, na, das geht nicht, das ist momentan aus budgetären Gründen nicht drinnen. Und habe einen Faktencheck mit einer Ökonomin der Nationalbank gemacht. Und jetzt ist vor kurzem rausgekommen, wir nehmen am 4. Februar auf, ist vor kurzem rausgekommen, jetzt gibt's doch so eine Senkung im Sommer, glaube ich. Was hat sich geändert, was ist passiert und was passiert genau im Sommer?
Naja, geändert hat sich eigentlich nicht viel, wenn man das so sagen darf. Die Lebensmittelpreise sind konstant hoch geblieben. Wir wissen auch, dass die Lebensmittelpreise immer wieder dafür verantwortlich gewesen sind und noch immer sind, dass die Inflation hoch ist. Heute haben wir zwar gehört, dass sie erstmals auf 2% gesunken ist, was natürlich gut ist. Aber zum Beispiel im Dezember war die Inflation bei den Lebensmitteln noch 4,1% im Gegensatz zu Deutschland und zu Frankreich, wo es nur 1,8 und 0,7%.
Also eine große Schere. Die
also wirklich ganz eine große Schere. Und das wissen wir einfach, dass das für die Menschen wirklich unglaublich belastend ist. Also die Lebenserhaltungskosten, auch Miete, Energie, sind extrem hoch und die Lebensmittelpreise sind da ein Preistreiber dabei. Das ist gleich geblieben. Geändert hat sich einfach, dass wir gesagt haben in der Regierung, wir müssen jetzt tatsächlich auch im Bereich der Lebensmittel Eingriffe machen, etwas verändern. Und deswegen hat sich eben dann bei der Klausur, bei der Regierungsklausur Beginn Jänner diese neue Möglichkeit ergeben, dass wir im Bereich der Mehrwertsteuer auf ausgesuchte Grundnahrungsmittel wirklich die Mehrwertsteuer von 10% auf 4,9% senken möchten. Und hat sich eben geändert. Und das Besondere daran ist, dass man natürlich auch eine Gegenfinanzierung braucht. Und das ist natürlich auch das, was der Finanzminister Matterbauer immer gesagt hat. Eine Mehrwertsteuersenkung ohne eine Gegenfinanzierung kann es nicht geben, auch aufgrund der wirklich angespannten budgetären Lage, die wir in Österreich haben. Und da schaut natürlich der Finanzminister drauf. Aber das war gleich geblieben ist und auch gleichzeitig die Veränderung. Und deswegen werden wir jetzt ab 1. Juli eben auf ausgesuchte Grundnahrungsmittel die Mehrwertsteuer nachhaltig sinken.
Und die sinkt auf 4,9%. Da komme ich gleich noch zu einer Frage dazu. Aber davor noch, auch die Ökonomin, bei der ich war, hat das bestätigt, was Sie gerade gesagt haben, also das Thema Gegenfinanzierung. Ich glaube, das ist vielleicht einem Konsumenten nicht vordergründig klar, aber wenn man ein Staatsbudget verantworten muss, wenn was billiger wird, muss was anders teurer, oder wenn was leichter wird, muss was anders erhöht werden. Und das hat die Ökonomin damals auch sehr gut gegenübergestellt und gesagt, was könnte man tun, um das auszugleichen. Jetzt hat man eine sehr konkrete Maßnahme und die ist ja aus einem ganz anderen Bereich, hat mit Lebensmitteln nichts zu tun. Wie kompliziert war das zu finden, dass man sagt, man findet eine neue Abgabe oder etwas anderes, was nicht dann wieder weh tut, damit man diese Lebensmittelsteuersenkung finanzieren kann? Wie lange hat man da gebraucht dafür?
Eigentlich war das relativ rasch klar, dass es zum einen eben Gegenfinanzierungsmodelle braucht. Wir haben das ja in der Vergangenheit gesehen, dass es nicht gewesen ist. Es waren alle Maßnahmen der vorherigen Regierung, die halt nicht irgendwie gegenfinanziert worden sind. Deswegen war es klar, man braucht eine Gegenfinanzierung. Und man hat sich eben auf diese zwei Punkte geeinigt. Das eine ist eben das nicht recycelbare Plastik, wo es eine Abgabe drauf geben wird und eben eine Abgabe auf die Pakete, sondern auf diese Paketflut aus China zum Beispiel. Und Und das waren dann die zwei Gegenmaßnahmen, die relativ rasch gefunden wurden. Jetzt muss man aber ganz ehrlich sagen, es wird jetzt noch daran gearbeitet, dass man diese Modelle auch wirklich gut umsetzen kann, dass nicht wieder den Verbraucher, die Verbraucherin extrem belastet. Also es ist,
dass es nicht die gleichen trifft, die genau, es entlasten soll, genau, wahrscheinlich, oder?
Genau. Es ist noch ein Stück Arbeit für uns, aber dass man diese zwei Maßnahmen umsetzen wird, um eben auch das Volumen der Gegenfinanzierung sicherzustellen, das war relativ rasch klar.
Und jetzt nochmal zurück zu diesen 4,9%. Wie kommt man denn auf 4,9%? Also warum sind es nicht 5% und warum waren es vorher 10% oder warum sind es 10%? Woraus resultieren diese Höhen?
Ja, das ist eine ganz strenge EU-Regel. Die basiert auf den Vorgaben von der EU-Mehrwertsteuerrichtlinie, die neben dem Normalsteuersatz auch ermäßigte Sätze von mindestens 5% vorsieht. Und daraus sind dann diese 4,9% geworden. Also es ist eine EU-Regel, das ist ein bisschen technisch geklungen, aber es ist eine EU-Regel, die eben vorgibt, dass man in Österreich nur unter Anführungszeichen auf diese 4,9% sinken kann.
Okay, das heißt, genau. Es gibt da begrenzten Spielraum an, wie viele unterschiedliche Steuersätze kann ich machen und dann muss man irgendwie dem auskommen. Mir ist klar, daraus resultieren diese 4,9%, das ist einfach eine Vorgabe, die man erfüllen muss oder ein Rahmen, in dem man sich bewegen kann. Die 10%, die man jetzt, also die normal unter Anführungszeichen sind, wie sind die im europäischen Vergleich? Ich nehme an, man hat sich ja angeschaut, ist das besonders hoch, ist das besonders niedrig oder wie variieren da die Länder?
Also wir, Österreich liegt da im oberen Drittel. Wir haben nur 8 Staaten, die eben einen höheren Steuersatz als die 10% auf Lebensmittel haben. In einigen Ländern gelten auch niedrigere Steuersätze, zum Beispiel auf Obst und Gemüse. Aber wir sind da mit dem Steuersatz von 10% jetzt im oberen Drittel. Und werden natürlich jetzt, wenn wir die Steuer senken,
rasteln wir
darunter, genau, und wir sind im Vergleich dann einfach besser.
Okay. Ja. Daraus ergeben sich gleich 2 Fragen für mich. Sie haben es gerade angesprochen, Obst und Gemüse ist in manchen Ländern anders besteuert. Jetzt gibt es eine Liste, ich habe mir die auch ausgedruckt mitgenommen, eine Liste an Betroffenen oder Lebensmitteln, für die das dann gelten wird. Wie schwierig war es denn, die zu erstellen, beziehungsweise gibt es da auch Überlegungen wie gesundheitsfördernd, Ernährungspyramide, heimische Lebensmittel, kalorienarme Lebensmittel? Es gibt 1000 Möglichkeiten, die da relevant sein könnten. Was davon hat da eine Rolle gespielt?
Es waren an sich mehrere Überlegungen Faktoren dahinter, weil natürlich zum einen haben wir mit diesen 400 Millionen Euro an Gegenfinanzierung auch nur einen gewissen Spielraum, welche Lebensmittel tatsächlich auch hineingenommen werden können. Das ist eigentlich einer der Hauptgründe, warum zum Beispiel Fleisch und Wurstwaren nicht auf der Liste sind. Weil alleine, wenn man Fleisch und Wurstwaren auf die Liste genommen hätte, wäre das...
Ist der Pott schnell leer.
Ja, genau, das wären circa 300 Millionen Euro gewesen. Und dann hätten wir gar nicht mehr viel gehabt für andere Lebensmittel. Mhm. Das war einer der Hauptgründe, wenn ich das so sagen darf. Und dann hat man natürlich geschaut, welche regionalen Lebensmittel sind auch Grundnahrungsmittel, die man dann auf die Liste raufnehmen kann. Das war uns natürlich auch recht wichtig, weil wir natürlich mit dieser Maßnahme auch schauen möchten, dass unsere Bäuerinnen und Bauern, dass sie auch davon profitieren, weil sie auch davon die Wertschöpfung haben.
Das war so es quasi einen kollateralen Nutzen auch noch gibt eigentlich.
Absolut,
im Land, ja?
Okay. Absolut. Also es war natürlich... Das waren eigentlich die Hauptgründe. Es war auf der einen Seite das Volumen der Gegenfinanzierung und auf der anderen Seite natürlich, dass wir auch regionale Lebensmittel nehmen möchten. Und ja, natürlich ist es auch ein Gesundheitsaspekt, wenn man schaut, welche Produkte auf der Liste sind, sind schon viele sehr gesunde Produkte. Obwohl ich nicht sagen möchte, dass nicht auch, sage ich mal, Fleisch ein gesundes Lebensmittel ist, in Maßen genossen natürlich. Aber das sind natürlich Lebensmittel, die auch aus dem Gesundheitsaspekt durchaus einen Mehrwert haben.
Ja. Ich würde mir ja, wenn ich mir so anschaue, ich nehme es tabellarisch mit, aber wenn ich mir so anschaue, die Auswahl, würde ich ja unterstellen, es entspricht einer gewissen Logik, einer Ernährungspyramide irgendwo von dem, was ich wie oft konsumieren soll. Es geht ja nicht um ein Entweder-Oder, es geht ja mehr um die Mengen pro einzelner Kategorie.
Wir haben es immer gesagt, es sind nicht alle Produkte, aber es sind Produkte, die von allen Menschen wirklich auch regelmäßig gekauft werden. Und das war schon einer der Hauptgründe, dass man gesagt hat, Bäuerinnen und Bauern, Wertschöpfung in Österreich, regionale Produkte und natürlich solche Produkte, die von den Menschen oft gekauft werden.
Das also die auch gewisse Relevanz haben, oder?
Genau,
weil es hilft ja nichts, wenn man die Lebensmittel, die man möchte, dass jemand konsumiert, vergünstigt, wenn die aber Ladenhüter sind, übertrieben gesagt. Genau. Jetzt, da verstehe ich.
Und Obst und Gemüse sind einfach wichtig.
Und gibt's ja in rauen Mengen in genau. Österreich, muss man sagen, wenn das ein Kriterium war für ja. die Auswahl. Ich habe noch notiert, weil es auch wild diskutiert wird, war zu erwarten, Pflanzendrinks, also Milchersatz quasi, Hafermilch, Mandelmilch, Erbsenmilch, was auch immer das alles gibt, ist nicht drinnen. Ich würde es gar nicht weiter polarisieren, warum ist es nicht drinnen. Aber wie intensiv war die Diskussion darum? Hat man es überlegt, zu sagen, das hat ja eine wachsende Relevanz? Wir sind in Österreich in einem Land, wo immer nur die Kuhmilch als normal bezeichnet wird. Aber hat man es diskutiert und warum hat man sich dann entschieden zu sagen, nein, macht man nicht? Also ich möchte kein Öl ins Feuer gießen, es interessiert mich nur die Entscheidung.
Ja, man hat natürlich über alle Produkte diskutiert. Wir haben auch sehr intensiv über Fleisch diskutiert, wie ich schon gesagt habe. Natürlich hat man auch über diese Milch, über die neuen Milchprodukte, wenn ich das so sagen darf, diskutiert. Aber am Ende des Tages muss man eben eine Entscheidung treffen und natürlich auch schauen, und das war immer in der Diskussion wirklich wichtig, dass es Produkte sind, die möglichst von vielen Menschen gekauft werden, so relativ oft gekauft werden und wirklich einfach auch mit der Gegenfinanzierung dann nicht den Rahmen sprengt. Und irgendwann muss man dann eine Entscheidung treffen. Jetzt ist sie einmal so getroffen worden. Mhm. Und im Juli werden wir dann starten und dann sieht man eben weiter. Aber im Moment ist es so, dass eben man sich auf diese Liste geeinigt hat. Nach wirklich vielen Diskussionen.
Das kann ich nur erahnen und mir vorstellen, dass das keine leichte, aber umso überraschter war ich, muss ich offen sagen, dass es dann so ein Ergebnis recht rasch gab und jetzt auch die Umsetzung rauskommt. Ich meine, da ist ja ein Haufen an Arbeit dahinter, dass man es dann implementieren kann. Jetzt kommt es im Sommer. Gibt es schon Überlegungen? Man beginnt dann einmal und dann schaut man mal, was passiert und evaluiert wahrscheinlich. Ist das auf unbestimmte Zeit oder ist das mit einem Enddatum auf unbestimmte
Zeit? Also jetzt ist es einmal tatsächlich so geplant, dass es auf unbestimmte Zeit ist und dass wir es wirklich auch nachhaltig senken möchten, die Mehrwertsteuer.
Genau. Und aber auch mit der Möglichkeit, dass man sagt, weiß ich nicht, man schaut sich immer ein halbes Jahr an, schaut sich halt das Jahr 2026 bis zum Ende an, evaluiert und sagt dann, okay, da gibt's Gruppen, die werden gar nicht, oder da, es gibt irgendwelche Erkenntnisse, ich kann jetzt nicht, und ich möchte sie auch nicht vorwegnehmen. Man ändert diesen Warenkorb zum Beispiel noch einmal. Also ist es vorgesehen, das zu diskutieren, oder sagt man, na, es gibt so viele Überlegungen dahinter, das bleibt jetzt mal für ein bisschen länger als ein halbes Jahr?
Aus heutigen Standpunkt gesehen ist es so, dass diese Liste mit 1. Juli in Kraft tritt und dann ist einmal, also ich glaube nicht, dass wir dann in 3-4 Monaten wieder diskutieren drüber. Mhm. Aber wie gesagt, in der Politik ist nichts in Stein gemeißelt, wie wir wissen, aber im Prinzip ist es einmal der Beginn und wir hoffen und wünschen uns natürlich sehr, dass es die Menschen wirklich entlastet. Ich weiß auch, dass das jetzt nicht die riesengroße Entlastung werden wird, das muss man ja auch ganz ehrlich sagen, aber in Summe mit den anderen Maßnahmen, die wir schon gesetzt haben, bei den Mieten und auch bei der Energie, gehen wir eben davon aus, dass das die Menschen wirklich entlastet. Und das möchte ich auch, wenn ich die Gelegenheit habe, wirklich sagen, wir möchten da auch niemanden irgendwie veräppeln oder so, weil auf meinem Facebook-Account spielt es egal, wenn ich das so sagen darf.
Man kriegt wenig Liebe in der Politik für Entscheidungen.
Aber also man muss das ja wirklich in Summe sehen, dass wir einfach versuchen, wirklich in einer Zeit, wo wir wissen, dass die Menschen extrem belastet sind und dass das Leben für manche wirklich immer schwerer leistbarer wird, dass wir mit mehreren Maßnahmen einfach dagegen halten. Und das ist halt jetzt eine weitere Maßnahme, wo wir wirklich halt versuchen, für die Menschen Verbesserungen, Erleichterungen zu schaffen, damit das Leben wieder leistbarer wird. Das ist uns einfach total wichtig, genau.
Und ich vermute mal, das müssen Sie beantworten, aber es geht wahrscheinlich auch ein bisschen Symbolwirkung und um eine Signalwirkung zu sagen, die Diskussion rund um die Teuerung geht ja immer weiter nach oben. Das eine ist sozusagen die tatsächliche Teuerung, das andere ist die Diskussion und Wahrnehmung. Das ist schon fast ein bisschen entkoppelt, finde ich. Und also, wie kann man da auch versuchen, wieder zu zeigen, okay, zumindest dort, wo man ansetzt und ich meine, in einer freien Marktwirtschaft zu sehr in Preise einzugreifen oder überhaupt eine Möglichkeit zu haben, in Preise einzugreifen, ist ja generell kein leichtes Ding, finde ich. Ich als Konsumentin freue mich natürlich, dass ich jetzt beim Lebensmitteleinkauf spare, aber wenn ich sage, ich bin aus meiner Unternehmerinnensicht, denke ich mir, okay, was kann ich überhaupt machen, um da zu greifen? Ich möchte ja keine Planwirtschaft haben irgendwie.
Na, also ich glaube, wir sind auch mit unseren Maßnahmen weit entfernt von einer Planwirtschaft, aber ich glaube schon, dass die Politik auch angehalten ist, in schwierigen Situationen tatsächlich einzugreifen und etwas umzusetzen. Und das machen wir jetzt. Ja. Also ich glaube, wir haben jetzt über viele Jahre geredet und es ist nichts passiert oder sehr wenig passiert oder es sind einmal Maßnahmen passiert, eben auch, wie ich schon gesagt habe, ohne Gegenfinanzierung, das uns jetzt als Gesellschaft, als Politik extrem belastet. Jetzt sind wir wirklich vor ganz, ganz schwierigen Herausforderungen mit der Budgetsituation und jetzt versucht man halt einmal wirklich einzugreifen und ich glaube schon, dass das auch wenn wir von Signalen sprechen, auch eine gute Signalwirkung zur Bevölkerung sein kann, dass man sagt, okay, die Politik kann handeln, wenn es der Wille ist. Und jetzt ist ihm der Wille da. Ja. Und ich kann ja nur betreffend der Rabatte zum Beispiel, wenn ich das nur ganz kurz anführen darf, wir haben ja auch im Vorjahr wirklich bei den Rabatten einiges aufgezeigt, gerade auch seitens des Konsumentenschutzstaatssekretariats, weil wir gesagt haben, das kann doch nicht sein, dass es Gesetze gibt und die großen Lebensmittelhändler halten sich nicht an die Preisauszeichnung, an die richtige, wo man dann die Menschen ja wirklich hinters Licht führt. Und da sieht man schon, dass das durchaus auch wirkt, weil zum Beispiel das Shrinkflation-Gesetz, also dieses Mogelpackungsgesetz wird jetzt auch umgesetzt im April. Und bevor das Gesetz noch in Kraft tritt, zeichnet zum Beispiel Billa schon die Shrinkflation in ihren Geschäften aus.
Gestern gesehen ein Plakat.
Genau, und das sieht man schon. Man sieht jetzt Kassen, es geht gar nicht, das ist alles so kompliziert und Verwaltungsaufwand. Und jetzt sieht man aber, dass es durchaus möglich ist. Und da muss man schon sagen, der Druck der Politik kann durchaus auch in diesen Bereichen wirken und wirkt auch in diesem Bereich, ja.
Und jetzt muss man sagen, ich glaube, ich verstehe, dass Systeme dahinter komplex sind, vom Anbieterseitig, aber da muss ich sagen, aus Konsumentensicht ist mir relativ wurscht, wie komplex beim Anbieter das ist, weil ich möchte einfache, klare Preise haben, irgendwie verstehen und was zahle ich. Und mir fällt es manchmal schwer, du Preise vergleichen, aus Interesse weniger für den eigenen Einkauf, Preise vergleichen und versuche dann immer diese Kiloangaben und die tatsächlichen Angaben dieser Wissenschaft mittlerweile. Also ich widme dem wirklich viel Zeit, das macht vielleicht nicht jeder.
Ja, aber vielleicht das ist genau ein Punkt, wo wir sagen, es geht uns natürlich nicht darum, dass wir Menschen oder die Kundinnen und Kunden bevormunden möchten und ihnen auch sagen, also ihr dürft es nicht kaufen, mit den Thermopakete oder mit den Schienpakete. Nie würde ich sagen, kauft, ihr dürft das nicht kaufen.
Würde
nicht
funktionieren.
Nein, aber man soll trotzdem irgendwie aufklären und die Menschen zu empowern, damit sie dann ihre Kaufentscheidungen treffen können. Und wenn Rabatte falsch ausgepriesen sind oder gepreist werden sozusagen, ist das erstens einmal kein Kavaliersdelikt, das ist gesetzlich vorgeschrieben, ja. Und dann können Menschen nicht ehrlich und transparent ihre Kaufentscheidungen treffen, weil es einfach hinters Licht geführt wird. Und das haben wir, glaube ich, in den letzten Monaten schon durchaus relativ gut aufgezeigt, gemeinsam mit dem VKI. Also ich glaube schon, dass das wichtig war.
Das ist auch was, glaube ich, was wichtig ist, was Sie gerade angesprochen haben. Das ist meine Zielsetzung auch für diesen Podcast. Nicht ein Weiterer sein, der jemanden sagt, das sollst du kaufen, essen, verarbeiten oder nicht, sondern eher wahnsinnig für Informationen anbieten und ein bisschen Lust drauf machen, dass man bewusstere kaufen. Was ja immer bewusst hast, das ist ja sehr individuell bei jedem und jeder wahrscheinlich, aber eine informiertere Kaufentscheidung zu treffen. Und die Information brauche ich aber irgendwoher und so, dass ich kein Universitätsstudium ablegen muss pro einzelnen Thema. Was spare ich mir denn jetzt dann im Jahr als durchschnittliche Lebensmitteleinkäuferin?
Durchschnittlich, wir gehen davon aus, dass es durchschnittlich 100 Euro Ersparnis ist pro Jahr für eine Familie. Und ja, ich habe gesagt, das ist jetzt nicht das große Geld, aber 100 Euro haben oder nicht haben, ist für manche Menschen trotzdem viel Geld. Und in Summe, wenn man die anderen Maßnahmen auch noch anschaut, sind wir wirklich überzeugt davon, dass wir einen weiteren Schritt dazu leisten, dass das Leben für die Menschen einfach ein bisschen leistbarer wird in diesen wirklich herausfordernden Zeiten.
Und wie gelingt es, dass der Handel, also der Lebensmitteleinzelhandel ist ja letzten Endes ja der betroffen ist, weil der verkauft Produkte, die von dieser Steuer betroffen sind. Das heißt, der muss es auch umsetzen. Und die Direktvermarkter, also jeder, der Lebensmittel verkauft, wie ist es denn gelungen, dass man sicherstellt, dass die Verkäufer von diesen Lebensmitteln das 100% weitergeben? Kann man das überhaupt vorschreiben?
Naja, vorschreiben kann man es insofern, weil es ein Gesetz gibt. Es gibt das Preisgesetz, der Paragraph 7, ganz genau. Der schreibt das jetzt schon vor, dass Mehrwertsteuersenkungen an die Kundinnen und Kunden weitergegeben werden müssen.
Und das dass sie 100% weitergegeben werden müssen?
Das ist eine gesetzliche Grundlage. Und wir stärken gemeinsam mit diesem Gesetz, das im Juli in Kraft tritt, auch die Bundeswettbewerbsbehörde, die eben einfach mehr Kompetenzen erhalten wird, auch für die Kontrolle und da gehen wir eben davon aus, dass es tatsächlich weitergegeben wird.
Das heißt, man geht von Goodwill aus und von Gesetzeskonformität, bei denen das betrifft, und den Rest muss man klären durch Kontrollen, wie überall anders, wo man sich anschaut, wird etwas eingehalten oder nicht.
Irgendwie. Natürlich gibt es Kontrollen.
Aber man hat ja den Handel informiert und hat ja mit denen direkt gesprochen, richtet sich das nicht nur irgendwie aus über Medien. Und dann wird es ja wahrscheinlich irgendwie ein Bekenntnis geben oder nicht, oder, also da gibt es auch einen Verband.
Ja, also es wurde ja auch schon gesagt, es war so ein bisschen kryptisch, wenn ich das so sagen darf, bestmöglich wird die Mehrwertsteuer weitergegeben. Also wir gehen davon aus, dass sie nicht bestmöglich, sondern dass sie wirklich weitergegeben wird. Und es gibt eben, wie gesagt, die Möglichkeit der Kontrolle und es gibt ja auch ein Gesetz dafür. Und also ich gehe davon aus, dass diese Mehrwertsteuersenkung weitergegeben wird. Wir haben es jetzt zum Beispiel gesehen bei den Menstruations-, also Hygieneartikeln, da ist nichts von allen weitergegeben worden. Da haben wir halt dann auch gemeinsam, also die Arbeiterkammer Oberösterreich hat da Kontrollen durchgeführt und eben aufgezeigt, dass es nicht zur Gänze weitergegeben wurde. Teile schon, aber nicht zur Gänze. Und jetzt glaube ich schon auch durch die Medienberichterstattung wissen wir jetzt, dass ich glaube heute das letzte Produkt, wo es nicht ganz weitergegeben wurde, ist auch so umgestellt wurde, dass die Mehrwertsteuersenkung wirklich weitergegeben wird. Also man sieht auch da, dass man durchaus auch, ich mag das Wort Druck nicht, aber darum sage ich es mit Anführungszeichen, dass man durchaus auch Druck aufbauen kann, dass es weitergegeben wird. Weil ich glaube, das wäre dann überhaupt nicht fair, dass sich dann die Lebensmittelhändler dann auch noch ein Körbelgeld damit verdienen, ganz ehrlich. Also das soll es nicht sein am Ende des Tages. Genau. Und weil Sie vorher gesagt haben, mit Vergleichen und mit bewusster Kaufentscheidung, wir haben ja auch mit der Statistik Austria jetzt das Preisradar umgesetzt, wo wir dann 100, also wo es 100 ausgewählte Produkte gibt, wo man auch wirklich Preise gut vergleichen kann. Ich glaube, das ist auch total wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger halt einfach schnell auch Preise vergleichen können. Das ist uns auch total wichtig. Genau.
Gibt es eine eigene Folge von Essentiell, die ist schon 1,5 Jahre alt, mit dem Mario Zechner und mit einer Dame von der Bundeswettbewerbsbehörde. Okay. Mario war der, ich habe den über Twitter kennengelernt, der ein Entwickler aus Graz, glaube ich, der selbsttätig, weil er nirgendwo Gehör gefunden hat, so eine Vergleichsplattform einfach programmiert hat. Er ist der Fachmann und die auch öffentlich zur Verfügung stellt. Und ich glaube, dann auch viel mit Behörden und so weiter in Kontakt war, weil es Interesse gab, wie kann man es umsetzen. Und wir hatten als zweiten Gast eine, ich glaube, die Pressesprecherin der Bundeswettbewerbsbehörde mit dem Bericht, den die Wettbewerbsbehörde damals rausgebracht hat, zur Frage der extremen Konzentrierung des Lebensmitteleinzelhandels in Österreich. Also eine Erinnerung, weil das waren sehr markante Ergebnisse eigentlich. Bringt mit so einer weiteren Frage. Jetzt ist gerade bekannt geworden, das Zielpunkt ist ja, hört ja auf in Österreich und die zwei großen Rewe und Spar übernehmen, ich weiß nicht, ob es 100% sind, aber sehr viele der Standorte, die jetzt sonst geschlossen werden würden. Denke ich mir als Beobachterin, das kostet ja viel Geld, neue Infrastruktur, neue Verkaufsstandorte. Und auch ein Lebensmitteleinzelhandel muss eine Kostenstruktur im Griff haben, logischerweise. Wie sehr schaut man da drauf oder wie sehr kann man denn diese Entscheidungen miteinander verbinden? Weil als Konsumentin denke ich mir, okay, auf der einen Seite versucht man Preise zu reduzieren, auf der anderen Seite wachsen die Anbieter, wachsen. Das kann sich betriebswirtschaftlich irgendwann einmal nicht ausgehen.
Die Bundeswettbewerbsbehörde hat diese Übernahme genehmigt, soweit ich weiß, unter strengen Auflagen und auch mit dem Zusatz, dass man genau hinschauen wird, wie sich das auch alles auswirkt. Da haben wir dann auch wenig Einfluss drauf und ich vertraue es da auf die Bundeswettbewerbsbehörde. Aber ist natürlich ein Punkt, wo ich mir denke, ohne das jetzt irgendwie ketzerisch zu meinen, aber ich glaube, so schlecht kann es den Lebensmitteleinzelhandel dann nicht gehen. Also und für dessen gehe ich schon davon aus, dass man auch eine 5,1%ige Mehrwertsteuersenkung auf ausgesuchte Lebensmittel durchaus an die Kundinnen weitergeben kann, ohne dass sie wirklich unter wirtschaftliche Turbulenzen geraten. Also da bin ich relativ sicher, dass das funktionieren kann.
Wunderbar, wir nehmen Ihr Wort ein bisschen als Prognose. Ja. Vielleicht noch eine abschließende Frage. Jetzt senkt man diesen Mehrwertsteuersatz und es gibt eine relativ lange Liste an Lebensmitteln. Sie sagen, das ist ja ausgewählt worden nach den Kriterien, was wird von möglichst vielen Menschen recht regelmäßig gekauft, damit es auch auswirkt, weil sonst spürt man es ja nicht. Wie stellt man denn, oder wodurch ist sichergestellt, dass es jetzt wirklich denen mit weniger Kaufkraft am meisten zugutekommt? Weil wenn ich böse bin, sage ich, ich kann es mir leisten, mir sind Lebensmittel in einer gewissen Qualität wichtig, ich achte wenig auf den, oder ich vergleiche nicht bis zum letzten Preise, weil mir, wenn ich sage, ich möchte ein Bio-Obst haben oder Bio, weiß ich nicht, Gemüse oder Brot, dann gebe ich dafür das Geld, also ich muss aber auch nur auf mich selber schauen. Nicht jeder kann so frei agieren. Und wie kann ich jetzt sicher sein, dass ich sage, jemand mit einem geringen Haushaltseinkommen, mit, weiß ich nicht, 4 Köpfen zu ernähren, hat mehr davon als jemand mit einem hohen Einkommen, der auf sich selber schauen muss und wo es eh leichter fällt, ja? Weil die kaufen ja alle die gleichen Lebensmittel, mehr oder weniger.
Ist natürlich ein bisschen die Kritik gewesen, dass das eine Gießkanne ist, mit der wir jetzt diese Maßnahme umsetzen. Kann man so sehen, muss man nicht so sehen. Wir haben bei diesem Projekt oder bei diesem Gesetz halt wirklich darauf geschaut, dass wir, wie ich vorher schon gesagt habe, nicht alle Produkte eben die Mehrwertsteuer senken, sondern dass wir für Produkte, die von vielen Menschen oder von allen gekauft werden, die Mehrwertsteuer senken. Und da ist es tatsächlich nicht so darauf Rücksicht genommen worden, auf die Einkommen der Menschen, sondern dass man einfach sagt, wir haben geschaut, dass man bei den Lebensmitteln, die wir eben, die oft gekauft werden, regelmäßig gekauft werden, so wie Sie gesagt haben, dass man da eben die Mehrwertsteuer senkt.
Jetzt habe ich doch noch eine ergänzende allerletzte Frage, sorry dafür. Ich habe irgendwo auch gelesen, ich glaube, es kam von einer NGO, ist eigentlich auch irrelevant von wem, die das Thema oder den Gedanken, das fand ich nicht uninteressant, aber sehr schwer zu entscheiden, verarbeitete Fertigpizza, also Dinge, die vielleicht mehr gekauft werden, weil sie rabattiert sind, weil sie günstiger sind, was auch immer, weil sie leichter sind, weil sie in der Realität von mehr Haushalten stattfinden, als dass man am Markt geht und frische Lebensmittel kauft und kocht. Wenn man es jetzt sehr schwarz-weiß darstellt, hat man das überlegt, unabhängig von gesundheitlichen oder sonstigen Anforderungen, hat man das überlegt, der Realität geschuldet, macht es einen Sinn, wenn ich Fertigpizza oder irgend sowas Extremes auch mit reinnehme?
Schau, ich kann nur mal einfach wirklich auch die Überlegungen dahinter sagen, dass wir eben gesagt haben, zum einen sollen es regionale Produkte sein. Man hat natürlich auch geschaut, dass es Produkte sind, die von unseren Bäuerinnen und Bauern produziert werden. Das ist so eher der regionale zweite Punkt. Und natürlich hat man bei allen Maßnahmen oder bei allen Bedingungen immer geschaut, dass man es in dem Gegenfinanzierungsvolumen drinnen hat. Und daraus hat sich eben diese Liste ergeben. Mehr war halt im Moment einfach und Anführungszeichen nicht möglich. Und deswegen ist es jetzt einmal diese Liste geworden, genau. Man muss irgendwann in der Politik, ist immer so, man muss irgendwann eine Entscheidung treffen und sagen, jetzt hat man sich darauf geeinigt. Und mit diesen Gesichtspunkten eben mit Regionalität, mit der Gegenfinanzierung etc. hat man sich jetzt auf diese Liste geeinigt. Und es wird immer Produkte geben, wo irgendjemand sagt, war schön, wenn die auch oben gewesen wären. Aber ist halt im Moment leider nicht der Fall, genau.
Ein schöner Abschluss für unser Gespräch. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Sehr gerne. Dankeschön.